Familienfeiern sind klasse. Endlich sehen sich alle wieder und es ist eine gute Gelegenheit, mal wieder nach Hause zu kommen. Mein Name ist Ralf. Ich bin hier auf dem Hof in Niedersachsen aufgewachsen. Der gehört heute meinem Bruder Jan. Was hatten wir hier für eine großartige Kindheit. Heute feiern wir den 80. Geburtstag von Opa Wilhelm und alle sind gekommen. Ich habe mich kurz vom Trubel entfernt und bin auf den Dachboden geklettert. Hier habe ich vor vielen Jahren etwas versteckt. Wo ist sie denn bloß? Hustend schaue ich mich um. Onkel Ralf, ertönt es von unten. Maximilian und Sabine, mein Neffe und meine Nichte, rufen. Die beiden sind Cousin und Cousine und die dicksten Freunde. Sie werden von allen nur Max und Biene genannt. Beinahe jeden Tag sind sie hier auf dem Hof unterwegs, denn Biene lebt hier. Moment, Kinder, rufe ich. Da, die alte Truhe, die ich gesucht habe, steht gut versteckt hinter dem Stroh. Ich ziehe sie hervor. Da ist sie ja endlich. Vorsichtig öffne ich sie und nehme langsam die beiden Kindergummistiefelpaare heraus. Ein gelbes und ein schwarzes. Völlig unversehrt. Als ich damals selbst noch ein Kind war, etwas älter als Max und Biene heute, schlug ein Wanderzirkus hier bei uns im Dorf sein Winterquartier auf. Das Futter für die Tiere wurde knapp und mein Vater und ich brachten eine Wagenladung Stroh und Heu, um zu helfen. Eine alte Wahrsagerin war so dankbar, dass ihr schon recht betagtes Pony nun genug zu fressen hatte für den Winter, dass sie mir diese Gummistiefel schenkte. »Die Stiefel haben Zauberkräfte«, sagte sie. »Max, Biene, kommt mal her, ich hab was für euch.« Polternd kommen die beiden die Treppe hochgelaufen. »Gummistiefel, Onkel Ralf«, fragt Max erstaunt. »Aber wir haben doch schon welche«, meint Biene. »Das hier sind ganz besondere Gummistiefel. Probiert sie mal an.« Max und Biene schlüpfen in die Stiefel und es funktioniert. Vor mir stehen zwei Superhelden. Erstaunt schauen sie an sich herunter. »Was ist mit uns passiert?«, fragen sie gleichzeitig. »Diese Gummistiefel haben Zauberkräfte. Kinder, die sie anziehen, können mit Tieren und Pflanzen sprechen. Das müssen wir sofort ausprobieren.« Zusammen laufen Wimmelmax, Wimmelbiene und ich in den Kuhstall. Die Kühe fressen gerade genüsslich ihr Heu. Wimmelbiene geht vorsichtig auf eine von ihnen zu und fragt, »Hallo, liebe Kuh, schmeckt es dir?«
»Moin, Wimmelbiene«, antwortet die Kuh. »Klar, uns schmeckt es immer gut. Bei Bauer Jan kriegen wir das beste Futter, das es gibt.«
»Wow«, staunt Wimmelbiene. »Es funktioniert. Ich kann die Kuh verstehen.«
»Tatsächlich«, sage ich, ebenso erstaunt. »Aber auch die Pflanzen haben eine Stimme.« »Das würde ich gerne mal ausprobieren«, sagt Wimmelbiene.
»Auf, zum Kartoffelfeld«, ruft Wimmelmax, und gemeinsam laufen wir los. Am Feld, hinter dem Hof angekommen, beugt Wimmelmax sich vor und sagt, »Hallo, Kartoffelchen, wie geht's?«
»Hallo, Wimmelmax«, antwortet die kleine Kartoffel. »Mir geht es gut. Heb mich mal hoch, dann muss ich nicht so schreien.«
Vorsichtig hebt Wimmelmax die Kartoffel vom Boden auf.
»Wow«, sagt er begeistert, »ich kann tatsächlich verstehen, was die Kartoffel sagt.«
»Weißt du eigentlich, was eine Kartoffel so alles kann?«,
fragt die Kartoffel in seiner Hand. Wimmelmax hält sie an seine Wange und sie flüstert ihm ihr Wissen ins Ohr.
»Kinder, wisst ihr was? Mit euren Superkräften können wir den Menschen zeigen, wie wertvoll Tiere und Pflanzen sind und wie wichtig die Arbeit unserer Landwirte ist. Einige scheinen das nämlich vergessen zu haben. Habt ihr Lust, zusammen mit mir Bauernhöfe in der gesamten Bundesrepublik zu besuchen? Von den Landwirten, den Tieren und den Pflanzen können wir erfahren, wie moderne Landwirtschaft heute funktioniert.« Die Kinder jubeln.
»Oh ja, prima, das wird ein Riesenabenteuer.«
»Aber Charlie muss auch mit«, sagt Wimmelbiene. »Oh je«, denke ich, »wenn der kleine Hund mitkommt, müssen wir auf jeden Fall genug Leberwurst einpacken. Das isst er am allerliebsten.« Aber zuerst schauen wir uns den Hof von Jan und Gisela genauer an. Der Betrieb meines Bruders Jan liegt in Niedersachsen. Und Niedersachsen ist Agrarland Nummer 1 in der Bundesrepublik. Hier werden 2,6 Millionen Hektar Fläche bewirtschaftet. Auf 1,9 Millionen Hektar werden Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais, Gemüse und viele andere Feldfrüchte angebaut. Es gibt 0,7 Millionen Hektar Grünland und 20.000 Hektar sind Dauerkulturflächen für Obst, Spargel, Erdbeeren und weitere Feldfrüchte, die nicht jedes Jahr neu gesät oder gepflanzt werden müssen. Bei Jan und Gisela ist, wie in vielen niedersächsischen Betrieben, die Milchviehhaltung Schwerpunkt. Ein weiteres Standbein ist die Biogasanlage. Wie auf fast allen Höfen hilft auch hier die ganze Familie mit. Biene und ihr Bruder verrichten kleinere Arbeiten im Stall und auf dem Hof. Auch Oma und Opa gehören zum Arbeitsalltag dazu. Oma kümmert sich um den Garten und hilft meiner Schwägerin im Haus und Opa lässt es sich nicht nehmen, die Kälber zu füttern. Für alle in der Familie sind diese Tätigkeiten eine Selbstverständlichkeit, denn ein Bauernhof ist ein Familienunternehmen. Ihr habt in den letzten Jahren richtig viel umgebaut, sage ich zu Jan. Ja, meint Jan, Landwirtschaft unterliegt schon immer einer ständigen Veränderung und Weiterentwicklung. Heute werden Kühe in großen, offenen Ställen, sogenannten Boxenlaufställen, gehalten. In einigen kleineren Betrieben, überwiegend in Süddeutschland, werden kleinere Kuhherden im Sommer ganztägig auf den Weiden gehalten. Im Winter haben sie dann ihre festen Stallplätze. Hier siehst du so einen Boxenlaufstall. Jede Kuh hat ihre eigene Ruhezone, die Liegebox, die entweder mit Stroh oder einer anderen weichen, desinfizierenden Einstreu ausgelegt ist. Einige Milchviehbetriebe setzen sogar Wasserbetten für die Boxen ein. Die Laufgänge in den Ställen sind mit Spalten ausgelegt. Die Spaltentoilette wird permanent mit einem Spaltenroboter sauber geschoben. Das Klima in den Ställen ist hierdurch wesentlich angenehmer. Die Tiere haben immer trockene Klauen. Es bilden sich keine Krankheiten und die Verbreitung von Keimen wird vermieden, erklärt Jan. Dann geht es den Kühen besser als früher, sage ich. Wie alt wird eigentlich eine Kuh und wie viel Milch gibt sie? Eine Kuh wird etwa 10 bis 15 Jahre alt. Die durchschnittliche Milchleistung liegt bei 35 bis 40 Liter pro Tag in 2 bis 4 Melkvorgängen, je nachdem, welche Melktechnik eingesetzt wird. Wir arbeiten seit einigen Jahren mit einem Melkroboter und sind sehr zufrieden damit. Die Kühe können selbst entscheiden, wann und wie oft sie gemolken werden. Der Roboter zeichnet alle Werte zuverlässig auf und sorgt auch für die Reinigung und Desinfektion der Zitzen. Während die Kuh gemolken wird, bekommt sie ihr Kraftfutter zugeteilt und kann gemütlich fressen. Seit wir den Melkroboter haben, sind die Tiere wesentlich entspannter und zufriedener. Das kann ich mir vorstellen, sage ich. Wo wird denn die Milch gelagert, bevor sie abgeholt wird? Sie wird in großen Edelstahltanks gesammelt und sofort auf 4 Grad gekühlt. Alle 2 Tage wird sie dann mit den Tanklastzügen abgeholt und zur Molkerei gebracht. Dort wird sie weiterverarbeitet. Außerdem haben wir eine Milchtankstelle. Da können die Leute unsere frische Milch und andere Milchprodukte direkt kaufen. Die regionale Direktvermarktung wird immer beliebter. Regionale Produkte unterstützen den Klimaschutz und hinterlassen einen positiven CO2-Fußabdruck. Zudem sind sie frisch und nach den höchsten Qualitätsstandards erzeugt. Bei der Milcherzeugung wird allergrößten Wert auf Sauberkeit und Hygiene gelegt und durch regelmäßige Kontrollen vor Ort und in der Molkerei gewährleistet. Rohmilch enthält viele Inhaltsstoffe wie Mineralstoffe, Fette, Eiweiße, Fettsäuren, Vitamine und lebenswichtige Enzyme, die der menschliche Körper braucht. Ich habe hier in der Gegend einen festen Kundenstamm und die Leute kommen gern und regelmäßig. Die allerbeste Milch ist immer noch die, die direkt von der Kuh kommt. Schön kalt und frisch. Ein kleiner Tipp. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt, Rohmilch vor dem Verzehr abzukochen. Man kann beim Einkaufen darauf achten, woher die Milch kommt, sagt Jan. Im Supermarkt gibt es Milch aus der Region. Immer frisch, immer gut. Man muss einfach nur gucken, woher sie kommt. Und das steht auf der Verpackung. Wenn du dir nicht sicher bist, frage einfach nach Milch, die aus der Region kommt und auch dort verarbeitet wird. Auch in der Nähe von Städten gibt es viele Hofläden und Direktvermarkter. Im Stall finden wir Timo. Er ist Wimmelbienes Bruder und hilft bei der Versorgung der Kühe. Was ist denn das für ein Gerät, frage ich erstaunt. Auf dem Futtertisch steht ein Ding, das aussieht wie ein UFO. Das ist ein Futterschieberoboter, der automatisch und eigenständig am Futtertisch entlangfährt. Die Strecke wird vorher eingegeben und die rotierende Mechanik an der Unterseite schiebt das Futter in den Futtertrog. Mit einer App ist der Roboter von allen mobilen Geräten aus steuerbar. Auf diese Weise spart man jede Menge Zeit und Arbeit. Ich liebe dieses Gerät. Gleichzeitig ist gewährleistet, dass die Kühe regelmäßig Futter in den Trögen finden. Einige der Kühe gehen auch nachts zum Melkroboter. So finden sie ihren Mitternachtssnack vor und können satt und zufrieden weiterschlafen. Das ist praktisch, überlege ich. Aber warum müssen die Tiere denn ständig etwas zu fressen haben? Ein gleichmäßiges Fressen zu jeder Tages- und Nachtzeit sorgt für regelmäßige Sättigung der Tiere und somit für ausgeglichenes Verhalten und ein gutes Stallklima. Diese Form der Fütterung nennt man ad libitum. Das heißt übersetzt nach Belieben. Die Tiere können also immer dann fressen, wenn sie wollen, sagt Jan. Was bekommen deine Kühe denn, möchte ich wissen? Sie bekommen ausgewogenes Futter aus Gras und Maissilo, Heu, etwas Stroh, Getreide, Mineralfutter, Viehsalz und etwas Sojaschrot. So ist eine optimale Versorgung mit allen wichtigen Nährstoffen gewährleistet. Das Mischfutter wird regelmäßig mit großen Silowagen geliefert. Auf das Dach des Stalles haben Jan und Gisela eine Photovoltaikanlage bauen lassen. Das Dach hat eine Ost-West-Ausrichtung, liegt also an mehreren Stunden des Tages der Sonne zugewandt und ist deswegen ideal dafür. Der hier erzeugte Strom kann in einem Speicher, den wir zusätzlich installiert haben, gespeichert werden und steht so auch nachts oder an sonnenärmeren Tagen zur Verfügung. Da der Melkroboter ja auch nachts in Betrieb ist, wird zu dieser Zeit auf die Versorgung aus dem Speicher zugegriffen, erklärt mir Jan. Wird denn kein Strom ins Netz eingespeist? Unsere Anlage ist ans Versorgungsnetz angeschlossen. Es erfolgt aber nur eine minimale Einspeisung, da fast der gesamte Strom für den Betrieb benötigt wird. Anlagen, die nach diesem Konzept funktionieren, sind in drei Prioritäten aufgeteilt. Erstens Eigenverbrauch, zweitens Speicher füllen und drittens Netzeinspeisung. Wir können mit dieser Anlage 70% des im Stall benötigten Stromes selbst erzeugen. Aber wie bei allen Arbeiten in der Landwirtschaft ist auch hier der Ertrag vom Wetter abhängig, grinst Jan. Seit wann steht denn die goldene Kuh da mitten auf dem Hof, frage ich. Oh, du meinst die goldene Olga? Das ist eine Auszeichnung der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. oder kurz Milchland Niedersachsen genannt. Sie wird seit 2001 als Unternehmerpreis für besonders nachhaltiges Wirtschaften und verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen verliehen. Ich bin sehr stolz auf diesen Preis, denn ich habe diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal bekommen. Und deswegen bleibt Olga jetzt hier stehen, erzählt Jan stolz. Schau mal, Jan, rufe ich, was ist denn da los? Als wir näher kommen, sehen wir ein paar Leute mit Kameras und Mikrofonen. Eine junge Frau kommt auf uns zu. Hallo, ich bin Kira. Ich möchte ein Interview mit Opa Wilhelm machen. Der feiert doch heute seinen 80. Geburtstag. Jan und ich nicken. Ihr Vater war ja hier in der Region sehr aktiv in der Kommunalpolitik und im Vereinsleben. Und solche Leute, die sich für unsere Dörfer und Gemeinden einsetzen und Landleben gestalten, sind wichtig. Da möchten wir natürlich gratulieren und unseren Hörern berichten. Da freut er sich bestimmt, sage ich. Jan nickt zustimmend. Ja? Opa Wilhelm ist immer noch bei fast allen Veranstaltungen dabei und die jungen Leute holen sich gerne den einen oder anderen Rat bei ihm. Das sind die Kälber-Iglos, von denen du mir erzählt hast, stimmt's? Frage ich Jan und zeige auf die kleinen, runden Hütten, aus denen es fröhlich bölkt. Es ist Fütterungszeit. Richtig, sagt Jan. Jedes Jahr bekommt eine Milchkuh nach etwa 283 Tagen ein Kalb. Die Kälber werden meist in den Wintermonaten geboren. Direkt nach der Geburt wird das Kalb mit der wertvollen ersten Milch, der sogenannten Biestmilch, versorgt. Kälber haben kein körpereigenes Abwehrsystem und die Milch enthält wichtige Nährstoffe und Immunglobuline, die dafür sorgen, dass das Immunsystem des Kalbes aufgebaut wird. Diese Milch wird getrennt gemolken und nicht an die Molkerei geliefert. Die Tiere kommen dann in das sogenannte Kälber-Iglu, wo sie 14 Tage bleiben. Durch die Bauart ist es im Iglu immer warm und durch die Einstreu weich. Das Kalb kann sich sowohl im Iglu als auch an der frischen Luft aufhalten. Das ist wichtig für das Immunsystem und stärkt die Abwehrkräfte, erklärt Jan. Ich überlege, Ist das für die Kuh nicht schlimm, wenn das Kalb ihr nach der Geburt weggenommen wird? Viele Leute denken das, meint Jan. Sie glauben, Tiere haben die gleichen Gefühle wie Menschen. Dem ist aber nicht so. Wir haben hier im Herbst und Winter mindestens eine, vielleicht sogar zwei Geburten pro Tag. Und wenn die Kühe tatsächlich so schreien würden, wie es behauptet wird, wäre es vor Lärm im Stall gar nicht auszuhalten. Außerdem würden im Stall permanente Unruhe und Stress herrschen, weil die anderen Tiere nervös und panisch würden. Da hat Jan recht, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Die Haltung im Iglu gewährleistet eine genaue Kontrolle der Gesundheit, Entwicklung und Nahrungsaufnahme eines jeden Kalbes und es ist vor eventuellen Verletzungen geschützt. In einer Kuhherde geht es nämlich nicht immer nur harmonisch zu, erklärt Jan. Kälber haben einen angeborenen Saugreflex. Daher bekommen sie in den ersten 14 Tagen die Milch aus einem sogenannten Nuckeleimer. Wusstest du eigentlich, dass Kühe im Oberkiefer keine Zähne haben? Nein, sage ich erstaunt, das wusste ich nicht. Nach dem Besuch bei den Kühen und Kälbern schauen wir uns jetzt die Biogasanlage an. Mein Bruder hat sie vor ungefähr 10 Jahren gebaut und in Betrieb genommen. In Niedersachsen werden jährlich etwa 600.000 Hektar Mais angebaut. Er wird als Futter in Form von Maissilage und Körnermais verwandt und dient zur energetischen Nutzung in Biogasanlagen. Auf dem Weg aus dem Atomausstieg setzte die Bundesregierung auf die Energieerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen. Da die Landwirtschaft die einzige Branche ist, die diese erzeugen kann, entstanden vor gut 20 Jahren die ersten landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Sie sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung und produzieren heute beinahe 10% des gesamten Bruttostromverbrauchs der Bundesrepublik. Im Vergleich zur Energiegewinnung aus Sonne oder Wind gewährleistet die Biogasanlage eine rund um die Uhr gleichbleibende, wetterunabhängige Produktion. Du, Jan, warum wird eigentlich Mais zur Fütterung der Biogasanlagen verwendet, frage ich. Mais lässt sich sehr gut auf nährstoffärmeren Böden anbauen, erklärt er mir. Die Pflanze ist robust und bringt in der Regel zuverlässige Erträge. Aber Mais kann noch mehr. Ein Hektar bindet ca. 14 Tonnen CO2 und setzt ca. 9 Tonnen Sauerstoff frei. Im Vergleich dazu bindet ein Hektar Buchenwald etwa 12 Tonnen CO2 und setzt ungefähr 15 Tonnen Sauerstoff frei. Daher ist die Bioenergieerzeugung nahezu klimaneutral. Viele Menschen verurteilen diese Art der Energieerzeugung, überlege ich. Sie reden von Vermeisung und Monokulturen. Jan nickt und sagt, ja, ich weiß, ich werde auch oft genug darauf angesprochen. Zugegeben. Durch die Biogasanlagen ist der Anbau von Mais sehr viel mehr geworden. Aber von Monokulturen kann hier nicht die Rede sein. Das ist in Deutschland ohnehin nicht erlaubt. Wie bei jeder anderen Feldfrucht muss auch beim Anbau von Mais eine Fruchtfolge eingehalten werden. Das heißt, es kann nicht an mehreren Jahren hintereinander Mais auf einer Fläche angebaut werden. Mittlerweile hat sich die Technik und auch die Erfahrung weiterentwickelt und es werden an vielen Anlagen bereits Alternativen zu Mais eingesetzt, die ständig weiterentwickelt werden. Es liegen auch schon viele neue Erkenntnisse vor, aber so etwas geht eben nicht von heute auf morgen. Wie funktioniert so eine Biogasanlage eigentlich, frage ich. Die Stromerzeugung aus Biogas erfolgt auf dem Weg der Kraft-Wärme-Kopplung, das heißt Strom und Wärme werden als Koppelprodukte erzeugt. Man kann die Abläufe am besten mit der Nahrungsaufnahme und Verdauung einer Kuh vergleichen, denn genau wie die Kuh frisst und dann pupst, macht es die Biogasanlage auch. In der Anlage leben Millionen kleiner Mikroorganismen. Diese Bakterien nehmen Mais und Gülle auf und produzieren bei der Verstoffwechslung Methangas. Das Gas treibt einen Motor an, der wiederum den Generator zur Produktion von Strom antreibt. Der Strom wird ins Netz eingespeist. Bei diesem Vorgang entsteht quasi als Abfallprodukt Wärme, die zur Versorgung verschiedener Objekte genutzt wird. Wir versorgen hier unser Wohnhaus mit Wärme und speisen über ein externes Blockheizkraftwerk den Stall eines Betriebes in der Nähe. Je nach Lage dieser Biogasanlage werden ganze Siedlungen, Schulen und Kindergärten und sogar ein Freibad versorgt. Die meisten landwirtschaftlichen Biogasanlagen sind sogenannte Nahbarrohanlagen und werden ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen und Gülle versorgt. Im Gegensatz dazu können gewerblich betriebene Anlagen auch mit anderen organischen Erzeugnissen betrieben werden. Wie viel Strom wird denn hier erzeugt? Wir haben hier eine landwirtschaftliche Biogasanlage mit einer Leistung von 700 Kilowattstunde. Ich füttere jeden Tag 25 Tonnen Mais und 25 Kubikmeter Gülle. Bei der Verstoffwechselung, von der ich dir eben erzählt habe, entstehen natürlich auch Endprodukte. Das ist ja wie bei uns Menschen auch. Diese nennt man Gärreste. Diese Gärreste werden als natürlicher Dünger auf die Felder ausgebracht. Sie sind für die Pflanzen schnell verfügbar, versorgen sie mit wichtigen Nährstoffen und bilden im Boden den wichtigen Humus. Ein humusreicher Boden ist existenziell, denn er ernährt die im Boden lebenden Organismen sowie Würmer und andere Lebewesen. Er ist eine wichtige Komponente zur CO2-Bindung und kann, außer in der Natur selbst, ausschließlich in der Landwirtschaft gebildet werden. Ich habe interessiert zugehört. Dann ist Bioenergieerzeugung ein Kreislauf. Man nutzt die Fähigkeiten und die Vorkommen der Natur, um Energie für die Menschen herzustellen und gibt ihr dann ihre natürlichen Ressourcen wieder zurück. Das ist absolut nachhaltig. Richtig, sagt Jan. Genau so funktioniert Bioenergieerzeugung. Anerkennend klopft er mir auf die Schulter. Was brummt hier eigentlich so laut, frage ich und schaue mich um. Wir häckseln heute, erklärt Jan. Unser Mais wird sowohl für die Biogasanlage als auch für unsere Kühe angebaut. In guten Jahren kann der Mais bis zu 4 Meter hoch werden. Aber neben dem, der hier wächst, gibt es noch viele andere Sorten, wie Gemüse oder Zuckermais. Knabbereien wie Popcorn, Nachos und Tortilla-Chips werden aus Mais hergestellt. Und auch die Cornflakes zum Frühstück sind Maisflocken. Was für eine riesige Maschine, sage ich ehrfürchtig. Jan nickt. Die Entwicklung moderner Landmaschinen ist in den letzten Jahrzehnten enorm vorangeschritten und so kann heute durch innovative Technik und neue Systeme höchst effizient gleichzeitig boden- und umweltschonend gearbeitet werden. Der Häcksler hier ist die aktuell stärkste Landmaschine der Welt. Er kann 12 Reihen gleichzeitig aufnehmen. In einer Stunde können so 360 Tonnen Mais gehäckselt werden. Das sind 60 Kilo in einer Sekunde. Ich bin beeindruckt und schaue interessiert zu, wie die Maschine arbeitet. Das Maisgebiss zieht den Mais ein. Die vielen Messer im Innern häckseln ihn klein. Dann wird er direkt auf den nebenher fahrenden Anhänger geblasen. Wenn der Wagen voll ist, bringen die Fahrer den Mais zum Silo, wo er abgeladen, aufgeschoben und festgefahren wird. Wenn das Silo voll ist, wird es mit Folien abgedeckt, die durch Sandsäcke beschwert werden. Da der Mais noch feucht ist, beginnt es zu gären. Diesen Vorgang nennt man Silieren. Die Erntezeit ist die 5. Jahreszeit auf den Betrieben und unsere Lohnunternehmer haben Hochsaison. Die jährliche Maisernte findet von Anfang September bis Ende Oktober statt. In dieser Zeit sind große Maschinen auf den Straßen unterwegs und es kann natürlich zu Behinderungen kommen. Wenn ihr das nächste Mal hinter einem Häcksler oder einer Abfahrkolonne mit dem Auto fahrt, dann denkt doch einfach, da fährt der Strom und die Wärme, wodurch es zu Hause hell und warm ist. Jetzt wird es aber Zeit, denke ich. Max, Biene, seid ihr soweit? Die Kinder und Charlie kommen angelaufen. Geht es los, Onkel Ralf? Fragt Wimmelmax aufgeregt. Wie fahren wir denn überhaupt? Wir fahren mit der Wimmelbahn, sage ich und zeige auf den kleinen Zug, der bereits vorgefahren ist. Die Kinder verabschieden sich von ihren Eltern, denen ich selbstverständlich hoch und heilig verspreche, gut aufzupassen. Die Truhe für die Gummistiefel nehmen wir auch mit. Gisela hat extra noch Leberwurstbrote für Charlie gemacht. Aber nicht alle auf einmal, mahnt sie, während sie dem kleinen Hund eins der Brote gibt. Charlie schaut sie treuherzig an und wedelt fröhlich mit dem Schwanz. Dann steigen wir ein. Ich bin schon so gespannt, sagt Wimmelmax. Das erste Ziel unserer Reise ist Bremen. Es geht los. Wimmelmax und Wimmelbiene entdecken Deutschlands Bauernhöfe. Und ich bin auch dabei. Einer muss ja aufpassen.